Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Meier am Mikrofon, einen schönen guten Tag. Nach der Thüringen-Wahl hat sich die CDU dagegen ausgesprochen, mit der regierenden Linkspartei zusammenzuarbeiten. Doch die Partei ist sich nicht einig. Thema gleich bei uns. In Baden-Württemberg gibt es ein Fortbildungsprojekt für Geflüchtete, sie zu Lokführern auszubilden. Die sind da nämlich Mangelware. Und in unserer Serie zum 30. Jahrestag des Berliner Mauerfalls berichtet unser Bayern-Korrespondent von einem Stammtisch ehemaliger Grenzsoldaten aus Ost und West. In unserer Sendung gestern haben wir das Thema schon angerissen. Nach der Thüringenwahl vom Wochenende gibt es Streit innerhalb der CDU. Die hat nämlich krachende Verluste hinnehmen müssen. Nur 21,8% der Stimmen hat sie bekommen. Mehr als 10 Prozentpunkte weniger als noch vor 5 Jahren. Mehrere Stimmen gibt es, die machen den Linksruck der CDU unter Kanzlerin Merkel und Parteichefin Kramp-Karrenbauer für diese Misere verantwortlich. Und vor diesem Hintergrund ist dann wohl auch der Schlingerkurs vom thüringischen CDU-Spitzenkandidat Mike Moring zu verstehen, der erst gesagt hat, er sei für eine Zusammenarbeit mit der führenden Linkspartei von Ministerpräsident Bodo Ramelow offen, dann aber doch nicht mehr mit der Linken kooperieren wollte. Wie verhält sich die thüringische CDU nun letztendlich zur Linkspartei? Die Meinungen sind unterschiedlich, der Ausgang noch offen, wie Henry Bernhard berichtet.
Werner Henning schließt die Tür zur Kirche in Geismar, seinem Heimatort in Eichsfeld, auf. Wenn es geht, jeden Sonntag. 6,5 Tage in der Woche ist er Landrat, aber immer wenn es klappt, spielt er am Sonntagmorgen die Orgel in seiner Gemeinde, seit er 14 ist. Also seit gut 60 Jahren. Henning ist ein Konservativer, wie er im Buche steht. Er wurde im Dezember 1989 zum letzten Vorsitzenden des Rates des Kreises Heiligenstadt gewählt und seitdem 6-mal wieder zum Landrat im Eichsfeld. Meist mit Wahlergebnissen um die 75%, zuletzt mit 82%. Das ist selbst für das erzkatholische Eichsfeld viel. In seiner Partei, der CDU, hat Henning Gewicht. Er ist aber auch für seine eigensinnige Art bekannt. Er kritisiert auch seinen Parteivorsitzenden Mike Moring.
Herr Moring hat mir an dem eigentlichen Wahlabend überhaupt nicht gefallen, weil er sehr stark eben meinte, triumphieren zu können, dass die Linken nicht mehr regierungsfähig seien. Das stand ihm in dieser Form nicht zu.
Hennings Problem, Moring hat, zumindest in einigen Äußerungen, jede Kooperation mit der Linken abgelehnt.
Ich finde es nicht richtig, ich halte es sogar für eine Unverschämtheit.
Denn die Bildung einer Regierung mit einer Mehrheit im Parlament ist in Thüringen schwierig bis unmöglich. Daraus müsste die CDU Konsequenzen ziehen, findet Henning.
Man muss dem Land dienen und das erfordert auch mit den Linken, mit Bodo Ramelow reden. Die Welt ist nun einmal so, wie sie ist und ich finde, wir haben den Auftrag, uns einzubringen in die weitere Gestaltung von Thüringen und mit einem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow ist das rundum und durchaus möglich.
Äußerungen von Thüringens CDU-Spitzenkandidat Mike Moring am Morgen nach der Wahl deuteten ebenfalls in diese Richtung. Dafür wurde er gescholten, in Berlin, in Erfurt, von Christdemokraten, für die Linken ebenso wie die AfD Extremisten sind. Der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak warnte vor einem Verrat an den Grundsätzen und Werten der Christdemokratie. Die Union und die Linke seien wie Feuer und Wasser. Auch im eigenen Landesverband wehte es Moring eisig entgegen, von Konservativen wie von Liberalen. Einen Alleingang habe er gewagt, ohne Rücksprache. Für den Landrat Werner Henning ist das unverständlich. Für ihn könnte der linke Bodo Ramelow ein Partner sein.
Er hat unter Beweis gestellt in den letzten 5 Jahren, dass die Linken nicht ihn zurückgeholt haben, sondern dass er die Linken gewissermaßen reformiert hat, indem er sich sehr stark an thüringische Kultur angelehnt hat. Und als bekennender protestantischer Christ hat er auch die Antenne gefunden, über die man eben mit Thüringen, mit einer Liebe zu den Menschen, wirklich in Kontakt treten kann.
Der Staat habe eine dienende Funktion und sei nicht die Verfügungsmasse von Parteien. Gerade Ramelows Bekenntnis zum Christentum könnte ein Anknüpfungspunkt sein für eine Zusammenarbeit. Aber
aktuell verspüre ich bei vielen Ideologen, die namens der CDU schwadronieren, ob von Berlin oder vom Westen oder aus thüringischen Gefilden, spüre ich herzlich wenig.
Mike Morings Äußerungen am Montagmorgen waren schwammig und unbestimmt in der Frage, wie die CDU Verantwortung für das Land übernehmen könnte. Henning ist für Klarheit.
Es muss ein sauberer Begriff sein. Und wenn man Zusammenarbeit bekennt, dann muss man sie auch wollen. Und wollen heißt, dass man sich aufeinander einlässt. Und ob dieses Gebilde am Ende des Tages Duldung heißt oder Koalition heißt, ist für mich jetzt nicht so kriegsentscheidend. Lieber wäre mir eine ganz saubere Koalition mit einem ganz normalen Koalitionsvertrag. Und dann wird man sehen, was dabei herumkommt.
In den Parteispitzen in Berlin und Erfurt, aber auch in der alten und neuen CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, sieht man das ganz anders. Über 4 Stunden haben sie gestern im Landtag zusammengesessen und das Wahlergebnis diskutiert. Einstimmiges Ergebnis, keine offiziellen Gespräche mit den Linken, keine Duldung und schon gar keine Koalition. Einzig mit dem Ministerpräsidenten Ramelow wolle man reden, aus Respekt. Warum mit den Linken aus Thüringer CDU-Sicht gar nichts geht, erklärt Jörg Geibert, Mitglied im Landesvorstand.
Das sind ganz konkret Beschlüsse, die etwa die Gewaltenteilung unseres Grundgesetzes nicht akzeptieren, die in die richterliche Unabhängigkeit hinein dirigieren wollen, die ganz offensichtlich die Trennung von Partei und Staat nicht für sich akzeptiert haben. Und das sind natürlich Positionen, die für einen Demokraten völlig unakzeptabel sind.
Die CDU will nun mit der SPD, den Grünen und der FDP eine mögliche Minderheitsregierung unter CDU-Führung ausloten. SPD und Grüne hatten sich aber gestern zu einem Bündnis mit der Linken bekannt. Und nach einer noch nicht abgeschlossenen Überprüfung des Wahlergebnisses hängt der Einzug der FDP in den Landtag noch an einer einzigen Wählerstimme.
Richtungsstreit in der CDU nach der Thüringenwahl. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard berichtete. So um die 3.900 Nahverkehrszüge sind in diesem Jahr bei der Deutschen Bahn ausgefallen. Und bei zahlreichen kleineren Regionalverkehrsgesellschaften sieht es auch nicht besser aus. Der Grund, es gibt zu wenig Lokführer. In Baden-Württemberg ist jetzt ein bundesweit einzigartiges Modellprojekt angelaufen, das interessierte Geflüchtete für den Lokführerberuf ausbilden will. Das Ganze läuft unter der Federführung des Landesverkehrsministeriums und der Agentur für Arbeit. Gestern Nachmittag wurde das Projekt in Mannheim vorgestellt und Thomas Wagner war dabei.
So, Meister, wir ziehen jetzt mal vor bis zum Signal. Der Fahrdienstleiter hat uns das erlaubt.
Also wir fahren halt los bis der Hauptsignale.
So langsam. Leistung wieder abschalten.
Ach so, das reicht doch.
Ja, alles gut. Bremsen tun wir noch nicht.
Ja. Ein Zugsimulator in den Räumen der MEV Eisenbahnverkehrsgesellschaft in Mannheim. An dem Pult mit den vielen Hebeln und Bildschirmen sitzt der tunesische Migrant Firas Kochtbene, 26 Jahre. Vollbart, hagere, schlaksige Figur, hochkonzentriert bedient der junge Mann Hebel und Schalter, während auf dem Bildschirm vor ihm ein Zug an einem Bahnsteig vorbei ins freie Gelände fährt.
Ich darf nur 20 km/h fahren.
Abschalten.
Und dann mich einfach freien von der Magneten.
Und jetzt hat uns das Signal eine 60 km/h gezeigt.
Dann fahren wir bis 60 km/h.
Genau.
Das macht Spaß.
Leistung wieder abschalten.
Ach so.
Ein paar Meter weiter steht, locker an der Wand angelehnt, Shadem Tai, 25 Jahre alt. Der Syrer hat die Übung am Simulator schon hinter sich, lächelt zufrieden, denkt an die Zukunft.
Wenn meine Kinder erwachsen, wollen sagen, oh, mein Vater, Zug, mein Vater. Mein Sohn sagt, oh, Baba ist in diesem Zug. Das spielt eine große Rolle in meiner Liebe, weil die Deutsche vertraut mir nachher, wenn ich bin als Lokomotivfahrer.
Wenn alles klappt, wird für Shadem Tai, Firas Kochbene und 13 weiteren Flüchtlingen dieser Wunsch schon in knapp einem Jahr in Erfüllung gehen. So lange nämlich dauert die Ausbildung zum Lokomotivführer, an der sie seit Anfang Oktober teilnehmen. Ein nach Angaben des baden-württembergischen Verkehrsministeriums bundesweit einzigartiges Projekt.
Naja, bei uns kommt ja an, dass es einen Mangel an Lokführern gibt bei den Unternehmen und dann fallen Züge aus oder kommen zu spät, weil man keinen Ersatz hat. Und da haben wir gesagt, wie können wir zu mehr Lokführern kommen?
Ja, wie denn nur, fragte sich unter anderem der grüne baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Herrmann. Denn der Markt an ausgebildeten Lokführern ist, seit die Deutsche Bahn AG durch zahlreiche kleinere private Eisenbahngesellschaften Konkurrenz bekommen hat, so gut wie leergefegt.
Und gleichzeitig war viel in der öffentlichen Debatte, was macht man eigentlich mit Geflüchteten? Kann man die nicht besser integrieren? Können wir die nicht einsetzen? Und so ist die Idee entstanden, Lokführer und Geflüchtete können wir zusammenführen, machen da draußen ein Projekt.
An dem gut ein halbes Dutzend Partner beteiligt sind. Bundesagentur für Arbeit, das Landesverkehrsministerium, mehrere regionale Eisenbahngesellschaften.
Heute, wir haben ein bisschen Bremse gelernt und rangieren. Wir haben ein neues Heft bekommen als Rangieren. Wie kann man rangieren? Die Signale und welche Strecke benutzen man, die moderne Züge, welche Bremse benutzen. Aha, natürlich. Ist nicht einfach.
Shadim Tai aus Syrien, einer der 15 Teilnehmer, hat ordentlich was zu büffeln. Mit das Schwierigste.
Die Fachsprache immer hat viel Abkürzung.
Wohl wahr.
Da heißt es zum Beispiel hier Gegengleisfahrt Ersatzsignal. Ne? So, und das Problem ist, dass eventuell in diesem anderen Land dieser Begriff gar nicht Existenz ist. Ne? So, und jetzt müssen wir denen das erklären. Und was ist jetzt ein haltzeigendes Signal?
Bei solchen Fachwörtern brummt schon so manchem deutschen Lokomotivführer ins Spee der Kopf. Weiß Peter Hofses, der als langjähriger Lokführer und Ausbilder die Schulung der 15 Flüchtlinge übernommen hat. Und dennoch.
Das geht. Also was in der Sache ist, die Truppe ist sehr hoch motiviert, muss ich sagen. Und vor allem, wir haben ja auch schon festgestellt, dass ja sehr viele einen relativ hohen Bildungsabschluss haben in ihrem Ursprungsland. Und das macht sich hier bemerkbar.
Ich bin ein Freund von Umwelt. Und jetzt, es gibt viele Bedarfe für Lokführer.
Ich habe eine Anzeige bei der Internet gesehen, dass die Lokführer brauchen. Ja, wenn man fertig ist oder so, dann bekommt man sicher Arbeitsplatz und so.
Adis Al-Kassir und Akfa Zagranchid, beide Mitte 30, beide aus Syrien, haben das feste Ziel, die einjährige Ausbildung zum Lokführer durchzuziehen. Allerdings 15 Flüchtlinge, die in absehbarer Zeit in der Lage sind, Züge zu fahren, werden das Problem des bundesweiten Lokführermangels nicht lösen. Aber bei dem ersten Kurs müsse es nicht bleiben, weitere könnten folgen, hieß es in Mannheim. Manche der Teilnehmer werden dabei ihren Beruf zur Leidenschaft machen. Akfa Zagwenenschid aus Syrien hätte da noch einen großen Wunsch.
Dampflokomotive fahren.
Dampflokomotive fahren, man wird ja auch noch ein bisschen träumen dürfen. Thomas Wagner berichtete aus Mannheim.
Jahre Mauerfall. Meine persönliche Wende.
In unserer Serie bei Deutschland heute berichten die 16 Landeskorrespondenten des Deutschlandfunks, wie sie die Wendezeit 1989 erlebt haben. Unser Mann für Bayern ist Michael Watzke, ein lupenreiner Wessi mit Wurzeln in NRW. Sehr viele Berührungspunkte mit dem Osten hatte er 1989 noch nicht. Die kamen erst später. Hier seine Geschichte.
Als Walter Ulbricht einst log,
niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Da war ich noch gar nicht geboren. Als später Ronald Reagan forderte,
Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
Da bastelte ich gerade Mauern aus Lego. Und dann, als Günter Schabowski stammelnd die Maueröffnung verkündete,
das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich.
Da zirkelte ich Fußbälle über Freistoßmauern. Mit Politik hatte ich nichts am Hut. Für die Mauer und ihr Zusammenbrechen habe ich mich erst später interessiert, als ich von Nordrhein-Westfalen nach Bayern zog. Hier im Süden gab es, anders als im Westen, eine direkte Grenze zur DDR. Und in Oberfranken, ganz im Norden Bayerns, gibt es bis heute den Grenzer-Stammtisch und Otto Oeder.
Ich war am 10. November 1989 ist bei uns nachts um 1.45 Uhr die Autobahn A9 Berlin-München aufgemacht worden.
Otto Oeder war damals bayerischer Grenzschutzbeamter. Jahrzehntelang hatte er an der deutsch-deutschen oder genauer der thüringisch-bayerischen Grenze patrouilliert. Manchmal konnte er drüben auf der anderen Seite der Saale DDR-Wehrpflichtige sehen. Junge Kerle, die zum Dienst an der Grenze abkommandiert waren.
Da habe ich mir oft gedacht, Mensch, die sind gegenüber. Wir waren in Rufweite, sind mir nachts in die Wälder entlang der Grenze gelaufen. Oder mit dem Fernglas haben sie rübergeschaut, haben mich angeguckt. Aber wir konnten immer nicht zusammenkommen. Und da habe ich gesagt, ich möchte schon auch haben, dass wir eben was zusammengehören, muss zusammenwachsen. Und das wäre das Erste, dass wir denen einmal die Hand reichen, den Jungs, die damals nicht rüber konnten zu uns.
Also gründete Oeder schon bald nach dem Mauerfall den Grenzer-Stammtisch, einen monatlichen Treffpunkt von Grenzsoldaten aus Ost und West. Die setzen sich seitdem, mal in Thüringen, mal in Bayern, auf ein Bier zusammen und ratschen, wie man in Bayern sagt. Anfangs waren sie nur ein halbes Dutzend.
3 Grenzsoldaten von drüben und 3 von Westen, 1 Zollbeamter und 2 Grenzpolizisten, damit man dann wieder miteinander einmal was erzählen kann und lachen kann. Und wir singen auch, wie das Rennsteiglied, ein Grenzerlied haben wir und erzählen Sachen, was wir hier selber erlebt haben.
Ich habe diesen Grenzer-Stammtisch mehrmals als Journalist besucht und darüber berichtet. Ich habe die alten Männer interviewt und ihre Lieder aufgenommen. Zum Beispiel das Rennsteiglied mit einer extra gedichteten Mauerfallstrophe.
Dieser Weg auf den Höhen darf ich wieder gehen, Freiheit.
Bei uns am Grenzerstammtisch, da fühlt man das, dass alles eins ist. Bei uns ist schon zusammengewachsen, so wie es sein soll. Aber es gibt immer noch Betonköpfe. Es fehlt drüben und hüben schon noch ganz schön viel, damit das zusammenwächst, was zusammengehört.
Wie das mit dem Zusammenwachsen geht, das kann man bei Otto Oeder daheim erleben. Hinten im Garten seines kleinen Reihenhauses steht im wahrsten Wortsinn ein Komposthaufen der Geschichte. Dort nutzt Oeder den alten deutsch-deutschen Grenzzaun zur Humuserzeugung. Er hat die Barrikaden aus Edelstahl mit dem Seitenschneider abgeknipst und um die Holzumrandung des Komposthaufens gebaut.
Da sind die Bienen drauf, die Hummeln drauf und das ist so richtig für friedliche Zwecke. Das erinnert mich immer wieder, dass dieser Zaun, wenn ich hinterkomme, meinen Garten, das Menschen eben so arg getrennt hat und gequält hat. Und jetzt für friedliche Zwecke. Und er rostet da nicht. Das ist halt der Vorteil.
Otto Oeder hat Schwerter zu Pflugscharen gemacht. Vor 30 Jahren half er mit, ein Loch in den Grenzzaun zu schneiden, damit sich Thüringer und Bayern an den Ufern der Saale umarmen konnten. Vor 2 Jahren hat der quirlige Rentner eine Rede gehalten bei der Hochzeit seines Sohnes in Dresden. Denn Oeders Schwiegertochter ist eine Sächsin. Kennengelernt hat sie Oeders Sohn in München. Oeder konnte sich ein Augenzwinkern nicht verkneifen.
Nun habe ich schon gesagt, liebe Hochzeitsgäste, dieses Fest wäre heute gar nicht möglich, wenn ich nicht gewesen wäre, weil ich habe hier die Grenze aufgemacht.
Die Hochzeitsgesellschaft hat damals herzhaft gelacht. Und auch ich muss jedes Mal schmunzeln, wenn ich Otto Oeder besuche und seine Geschichten am Grenzerstammtisch höre. Die Mauer und ihr Ende sind für mich immer mit Otto Oeder verbunden.
Dass wir zusammenkehren, das ist doch das Allerwichtigste.
Otto Oeder vom Grenzerstammtisch in Oberfranken. Unsere Serie zum Mauerfall läuft noch diese und nächste Woche, dienstags und donnerstags. Und die Erinnerungen und Geschichten all unserer Landeskorrespondenten können Sie nachhören und nachlesen unter deutschlandfunk.de/deutschlandheute. Das war's von Deutschland heute. Gleich kommen die Nachrichten und danach Campus und Karriere. Familienministerin Franziska Giffey von der SPD darf ihren Doktortitel behalten, trotz Mängeln in der Dissertation. Das ist Thema gleich bei meiner Kollegin Stefanie Gebert. Mein Name ist Ute Meier. Ich verabschiede mich und sage Danke fürs Zuhören.